Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mama bleibt. Wir sind wieder da. Wir hatten eine spontan längere Pause, die war eigentlich so gar nicht gedacht, aber das kennt ihr bestimmt alle auch, wenn dann die Ferienzeit ist oder mal ein Kind krank wird. Und jetzt sind ja Caro und ich in den unterschiedlichen Bundesländern unterwegs. Das heißt, wir mussten uns da echt schwer abstimmen. Und es war die letzten paar Wochen. Ich habe gerade geguckt, die letzte Folge war tatsächlich am 2. Juli veröffentlicht. Also ist jetzt echt eine Weile her. 6 Wochen Pause gemacht, ja. Ungewollt, tut uns auch wahnsinnig leid, aber das ist das Leben. Und das kommt dann eben mal dazwischen. Ja, umso mehr freuen wir uns, dass wir wieder zurück sind. Ich habe auch schon gehört von Caro, dass uns der eine oder andere oder die eine oder andere vermisst hat. Das freut uns natürlich wahnsinnig, weil wir haben es auch vermisst. Und deswegen wollten wir euch jetzt erstmal ein kurzes Update geben, was bei uns gerade so los ist. Und dann starten wir direkt in eine Folge. Ich kann schon mal sagen und spoilern, es handelt sich bei der heutigen Folge nicht um eine direkt für die Trauernden unter euch, sondern wir wollen heute mal explizit eine Folge machen für die Angehörigen, für das Umfeld von Trauernden, weil wir immer wieder unabhängig voneinander angesprochen und angeschrieben werden, wie man denn einer Person, die so eine Situation kommt, helfen kann. Aber bevor wir das jetzt machen, Caro,
ja.
6 Wochen ist eine lange Zeit. Wir hatten zwar jetzt ein bisschen Vorgespräch, ein bisschen ist gut.
Ein bisschen ist gut, ja. Erstmal geupdatet.
Was ihr nicht wisst, ist, dass wir bereits seit 1,5 Stunden sprechen. Aber ja, wie waren denn deine letzten Wochen?
Stressig. Ich hatte das auch, glaube ich, in den letzten Tagen auch mal geteilt. Es geht jetzt so, also unsere Sommerferien sind schon vorbei. Wir stecken anders als ihr nicht mehr mittendrin. Bei uns geht der Alltag oder ging der Alltag jetzt schon seit Anfang August so langsam wieder los. Aber es ist tatsächlich sehr stressig, weil jetzt es geht so langsam nämlich auf den nächsten Todestag zu, der dritte Todestag am 7. September bei uns. Und ich merke tatsächlich, wie mein Unterbewusstsein so ganz gestresst ist. Also ich habe auch das Gefühl, mein Körper merkt das auch, also dass da irgendwas passiert. Und ich bin sehr angespannt und es sind einfach unfassbar viele Termine auch gerade. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich habe ja ein Buch geschrieben und das kommt jetzt nächste Woche, ist Buchlaunch am 26.08. Und es sind ganz, ganz viele tolle Termine, muss ich sagen. Ich habe viele Interviews und darf viel darüber sprechen und es ist alles auch sehr aufregend für mich. Und manchmal habe ich so ein bisschen auch das Gefühl, ich kann das gar nicht so wahrnehmen, wie ich es gerne möchte und gar nicht so zelebrieren, weil ich einfach so eingenommen von den ganzen To-Dos, die irgendwie anstehen und dann waren die Ferien, dann war die Kleine zwischendurch mal krank und dann hat man da noch einen Termin und dann stehen rechtliche Termine mit dem Anwalt noch aus. Das hatte ich auch so ein bisschen angeteasert auf meinem Profil. Also es ist sehr, sehr viel los gerade und ich wünsche mir manchmal so die Zeit, wo man einfach mal so durchatmen kann und ich weiß, das wird auch kommen. Spätestens im Herbst, nach dem Todestag, war das bisher immer so der Fall, wo dann so ein bisschen ja, die Last vorerst abfällt, aber es ist gerade ja sehr viel los, sehr viel Aufregendes, viel Positives, aber eben auch Sachen, auf die ich jetzt nicht so Bock habe, die aber gemacht werden müssen leider. Also es ist ein buntes Potpourri an Gefühlen und Emotionen gerade. Es ist ein ständiges Auf und Ab, habe ich das Gefühl.
Ja, ich hoffe, dass du dir dann irgendwie mal vielleicht, ja, wenn du sagst, dann im Oktober vielleicht dann auch verzögert, aber dann vielleicht mal so einen Moment innehalten kannst, wo du es dann wirklich mal genießen kannst, weil das ist ja schon ein cooles Projekt mit dem Buch.
Ja.
Ich habe gerade, als wir jetzt im Vorgespräch waren, bin ich vor die Tür gegangen, weil ich habe ja die Klingel immer aus bei unseren Podcastaufnahmen und da hat tatsächlich genau jetzt, während wir gesprochen haben, DHL mir ein Exemplar geschickt von deinem Buch. Das mache ich jetzt dann gleich nach unserer Aufnahme, werde ich mir das anschauen. Weil da freue ich mich natürlich schon sehr drauf, weil ich durfte nämlich auch ein ganz kleines Kapitel schreiben.
Genau.
Bin ich echt schon gespannt. Ja, ansonsten, ich glaube, ihr seid ja die Ersten, die Sommerferien haben, meine ich, oder?
Nee, erst Niedersachsen, dann Schleswig-Holstein und dann Hamburg. Wir haben jetzt, ab dieser Woche geht es hier wieder los. Wobei unsere Kita hatte nur kurz eine kurze Schließzeit. Wir sind ja noch gar nicht in diesem Sommerferien-Game drin, weil wir noch, oder ich habe ja noch kein Schulkind. Deswegen, ich kriege das mal nur so am Rande mit.
Die Schüler starteten dann gestern, oder?
Am Donnerstag. Genau, bei uns, hier ist mitten in der Woche immer. In Hamburg ist immer mitten in der Woche. Ach so, nee, sonst war immer, ich glaube, Schleswig-Holstein ist am Montag gestartet und Hamburg startet jetzt am Donnerstag.
Ja, Das ist total witzig, weil man sieht irgendwie ganz Instagram und so ist voll mit lauter, oh, jetzt kommt dann der Herbst, wo ich mir denke, hey, Moment mal, wir haben gerade eben erst mit den Sommerferien gestartet. Moment, ja, Moment.
Ja. Und ihr habt ja auch nur 6 Wochen, oder habt ihr länger? Nee, ihr habt auch 6 Wochen, ne?
Wir haben auch 6 Wochen, aber wir sind immer, ich glaube, Bayern und Baden-Württemberg sind immer die am längsten, oder nicht am längsten, Quatsch, als letztes haben. Wir starten immer erst so Ende Juli, Anfang August. Und dann bis Mitte September. Also bei uns ist Schulstart immer so 15. 16. September in dem Dreh.
Ach krass, da fangen bei uns ja schon fast wieder die Herbstferien an, so ungefähr.
Müsst ihr echt mal gucken, wie viele Tage sich in den Ferien überschneiden, so, also in ganz Deutschland, wie viel sich überschneidet. Weil ich ja immer wieder diesen Gedanken hatte, dass man da irgendwie mal so gemeinsam ein paar Tage wegfährt. Wir hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, so unter den Verwitweten und so. Aber wenn du da schulpflichtige Kinder hast, was ich ja jetzt habe, wir sind gar nicht so flexibel, dass man da deutschlandweit irgendwie was organisieren kann.
Nee, wegen den Ferien, ne? Weil Bayern so spät hat. Ich glaube, da wird es nur so die letzten beiden
genau.
Wochen oder so.
Das liegt an den Bayern.
Ja, naja, doch.
Ja, das stimmt. Es geht eigentlich nur in den Weihnachtsferien. Die haben ja, glaube ich, alle.
Aber da ist ja jeder stressig. Das Weihnachten ist ja stressig.
Genau, das ist keine gute Zeit. Genau. Vielleicht noch die, wenn in Bayern die ersten beiden Ferienwochen sind, vielleicht ist da ganz Deutschland. Das könnt ihr mal vorstellen.
Das könnte sein, dass das noch geht.
Das ist sehr schwierig zum Organisieren. Naja, na gut. Okay, Caro, dann würde ich sagen, starten wir in die heutige Folge.
Ja, das ist eine sehr spannende Folge, ne? Weil das ist wirklich was, wo ich, oh, du ja auch, hattest du, glaube ich, auch eingangs schon gesagt, wo wir beide schon sehr oft drauf angesprochen wurden, also sowohl online als ich auch im privaten Leben, als auch natürlich auch in vielen Interviews immer diese Frage, was redest du auch anderen oder an Angehörigen dann oder sowas? Also es ist wirklich eine Frage, weil einfach dieses Thema, glaube ich auch, immer noch so ein Tabu ist für viele und viele sich da hilflos und überfordert mitfühlen. Habe ich gerade erst gestern wieder drüber gesprochen, als ich interviewt wurde.
Und ich finde es ja auch toll, wenn wir so viel gefragt werden, weil ich finde es immer noch besser, also dass man sich vorher irgendwie die Gedanken macht und vielleicht ein bisschen zu vorsichtig ist oder so, anstatt dann irgendwie mit so Plattitüden um sich zu werfen, dass man sich zumindest vorher Gedanken macht, hey, was würde euch denn wirklich helfen? Wir hatten darüber ja, also was uns beiden geholfen hat oder hilft, darüber haben wir ja auch schon öfter mal in Folgen und so gesprochen. Wir hatten auch schon mal eine Folge aufgenommen, das ist die Episode 15, wenn euch die interessiert, könnt ihr euch die auch anhören. Da geht es quasi um Sätze, die Trauernde nicht mehr hören können. Da ist so ein bisschen das Negativbeispiel, aber wir haben das jedes Mal auch mit was Positivem gekoppelt, um zu sagen, ihr könnt stattdessen dies und jenes sagen oder auch tun. Und das ist eigentlich heute der Fokus. Also was kann man tun? Ich habe das jetzt mal für mich persönlich im Kopf abgehakt in 2 verschiedenen Phasen. Das eine ist die Akutphase und das andere ist die langfristige Phase. Ich finde, in der Akutphase machen sehr viele Menschen ja auch schon sehr viel richtig. Also zumindest ging es mir so, weil man da viel noch da ist und viel noch irgendwie Zuspruch bekommt.
Man ist viel betroffener ja selbst auch. Ne? Also als Angehöriger ist man ja auch, und ich kann das auch verstehen, man ist natürlich selbst auch gewisserweise in einem Schockzustand, ne, dass sowas überhaupt passiert, dass der Person das passiert ist, die man vielleicht kennt. Und man ist halt hat auch viel mehr Anteilnahme. Und das flacht dann so mit der Beerdigung so ab, weil man dann auch selbst auch als Angehöriger oder auch als Bekannter halt selbst in seinem Alltagstrott wieder drin ist. Und ich kann das total gut nachvollziehen, dass das so ist. Nur ist es natürlich so, dass die Trauernden, also wir Trauernden, für uns geht es halt nicht weiter. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt dann. Aber ich kann total verstehen, dass man in der Akutphase noch selbst halt viel mehr involviert ist und viel mehr auch noch ja tun kann, viel mehr da ist und sich vielleicht auch selbst irgendwie aus seinem Alltag ein bisschen rausnimmt. War das vielleicht auch ein Stück weit gesellschaftlich noch respektierter wird, als wenn man sagt, ne, hier Person XY von meiner Freundin, der Mann ist gestorben, ich nach der Beerdigung, ne, ich bleibe jetzt noch zu Hause oder so, ich bin so betroffen. Wenn du das kurz nach dem Unfall sagst oder so, dann ist es, glaube ich, oder was heißt nach dem Unfall, kurz nach dem Ereignis, kurz nach dem Verlust sagst, ist es, glaube ich, gesellschaftlich noch ein bisschen respektierter als später, kann ich mir vorstellen. Deswegen finde ich es ganz gut, dass du das unterteilt hast in diese 2 Phasen. Es ergibt Sinn.
Die Akutsituation ist ja für einen selber auch nochmal anders als langfristig. Weil in der Akutsituation, also ich kann jetzt nur von mir ausgehen, aber man ist ja schon in so einer Schockstarre und kann nicht so richtig, also ich weiß auch nicht, ich wusste gar nicht, ob ich damals eigentlich überhaupt was gefühlt habe. Das hat sich eher angefühlt, also im Nachhinein wie so eine depressive Phase, weil ich habe eigentlich gar nichts gefühlt. Also ich war so im Schock.
Das ist der Schock.
Und dann geht es ja auch direkt weiter, wie du sagst, so ein Wendepunkt ist ja dann die Beerdigung. Also erstmal ist der ganze Schock und dann, je nachdem, wie schnell sowas auch geht, kann es ja auch ein paar Wochen dauern, bis dann die Beerdigung ist. Und in der Zeit hat man irgendwie auf allen Seiten Verständnis und hat Menschen um sich und ist irgendwie auch nie allein mit diesem Schock. Aber man kommt auch, also ich weiß auch nicht, für mich ist das im Nachhinein wie so eine Blase. Ich kann mich da gar nicht mehr so im Detail dran erinnern. Und wenn dann die Beerdigung kommt, dann geht es langsam eigentlich erst so richtig los, wenn alle wieder in ihren Alltag schlüpfen und man selber, also natürlich auch mit Trauer, je nachdem, wie man auch zu der Person gestanden hat, natürlich ist man immer noch trauernd, auch im Umfeld, aber man schlüpft ja trotzdem wieder in seinen Alltag und für dich selber als Betroffene geht ein komplett neuer Alltag los. Du lernst das ja alles, das ist ja wie komplett neu das Leben lernen, weil es ist ja nicht mehr in der Form existent, wie es vorher war. Wir können ja jetzt einfach mal so drauf losquatschen, was in der Akutphase am besten so geholfen hat.
Ja.
Es ist ja sowieso super individuell. Jeder geht anders mit um, also auch jede Betroffene oder jeder Betroffene geht anders damit um und von jedem ist ja der Alltag auch anders. Hast du Kinder, hast du keine Kinder, wohnst du in einem Haus, wohnst du in der Stadt, wohnst du in der Wohnung, wohnst du zur Miete oder wohnst du im Eigenheim? Das hat ja alles einen Rattenschwanz hinter sich. Also weil hast du, wenn du was zum Beispiel gekauft hast, wo ein riesen Schuldenberg dahinter ist, kannst du den überhaupt nur selber halten oder musst du verkaufen? Jetzt nur als eins dieser Beispiele, was es so individuell macht. Ist das Kind in der Schule oder ist es im Kindergarten? Macht auch einen Unterschied, weil in die Schule muss es weiterhin gehen. Die bekommen ja nicht wochenlang frei, nur in Anführungszeichen, weil Mutter oder Vater gestorben sind. Aber ist es im Kindergarten, kannst du es selber wählen. Und so ist auch diese ganze Bürokratie. Ich meine, es gibt viele Dinge, die für alle gleich sind, wie Antrag von Witwenrenten. Wobei, bekommt ja auch nicht jeder. Also es ist so individuell, aber egal was es ist, am Ende des Tages muss man komplett einmal sich den Alltag und das Leben von der betroffenen Person sich im Detail vorstellen und einfach sagen, okay, wo sind Anknüpfungspunkte, wo ich helfen kann.
Also ich finde auch ganz wichtig natürlich, und das hast du auch gerade schon gesagt, es ist individuell, aber auch aus der Sicht von Trauernden. Nicht jeder Trauernde braucht das Gleiche. Also ich finde halt einmal ganz wichtig, ist halt wirklich Kommunikation. Wir können jetzt natürlich nur davon sprechen, was uns geholfen hat, aber es trifft natürlich nicht auf jeden zu, das hast du ja gerade auch schon ganz schön gesagt. Es gibt nämlich auch Menschen, habe ich auch schon erlebt, in einem ferneren Bekanntenkreis, die zum Beispiel gar nicht angesprochen werden wollen, die wirklich für sich sein wollen, die nicht auf den Verlust angesprochen werden wollen und sowas. Alles, die gesagt haben, wir kommen auf euch zu, wenn wir irgendwie bereit sind und die das gar nicht wollen. Und dann wiederum gibt es halt andere Menschen, so war ich zum Beispiel, die darauf angesprochen werden wollen, weil ich über meinen verstorbenen Mann sprechen möchte. Es ist so individuell, da wollen wir euch jetzt nicht abschrecken von, aber es ist wirklich, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Fragt immer, also fragen und sagen, auch Unsicherheiten äußern, das ist wirklich, finde ich, ganz oben das Allerwichtigste, was ihr machen könnt als Angehörige oder als Freund, als Bekannter. Fragt und kommuniziert untereinander, weil es einfach so individuell ist. Man kann jetzt nicht von dem einen auf den anderen schließen. Jeder Trauernde ist anders, jeder geht anders damit um, jeder hat andere Bedürfnisse. Merke ich auch in meinem familiären Kreis. Es gibt so viele unterschiedliche Wege in meiner Familie, wie mit dem Verlust von meinem Mann umgegangen wird. Und es gibt kein richtig und kein falsch. Und deswegen, das macht es vielleicht für Außenstehende oder für Angehörige dann auch noch etwas schwerer, weil man es vielleicht auch nicht so einschätzen kann. Deswegen sprecht, ne? Fragt die Leute und traut euch, diese Person auch wirklich anzusprechen und zu fragen. Bei mir war das nämlich auch so, dass ich viel halt aber nicht kommuniziert wurde und das aber ganz wichtig ist.
Voll. Also genauso individuell wie der Alltag ist von jedem Einzelnen, genauso individuell ist der Umgang damit. Und manche können es dann vielleicht auch nicht so sagen. Bei manchen muss man mehr hinterher sein. Ich glaube, das ist auch einfach ein Ausprobieren. Geht da auf gar keinen Fall von euch selber aus und geht auch nicht davon aus, dass die Person darauf jetzt vielleicht so reagiert, wie ihr sie bisher gekannt hattet, dass man sagen kann, okay, sie hätte ich jetzt eigentlich ganz anders eingeschätzt. Also ich finde, dass ich in manchen Punkten auch ganz anders reagiert habe oder mich verhalten habe bis heute, als ich eigentlich jemals gedacht habe, dass ich es machen würde. Aber diese Trauer verändert einen verändert einen das auch natürlich, aber dieses eigene Verhalten so immens, das kann man vorher gar nicht einschätzen. Ich glaube, das, wie du sagst, Kommunikation und vielleicht auch einfach ausprobieren. Vielleicht, was auch im ersten Moment nicht gut tut, vielleicht tut es in dem Jahr gut. Also das ist wirklich schwierig, aber bleibt da auf jeden Fall am Ball.
Absolut, das ändert sich. Also bei mir ist auch so Dinge, die früher, wo ich dachte, nee, würden mir heute oder helfen mir heute oder sowas. Das kann sich auch verändern über die Jahre und Trauer vergeht ja auch nicht. Also es ist ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast.
Okay, ich habe mir ein paar Notizen auch gemacht, bevor ich dann nämlich irgendwas vergesse. Also ganz wichtig in der Akutphase ist Präsenz zeigen und zuhören, aber nicht die Trauer reparieren wollen. Also es hilft nichts, irgendwas Schönes zu sagen. Das sind wir wieder bei irgendwelchen Plattitüden von wegen, er hätte nicht gewollt, dass du traurig bist. Da gibt es ja einige davon. Also man muss hier nichts reparieren und man muss auch nicht schönreden oder so. Ich glaube, wir neigen schon sehr oft dazu, auch beim Umgang mit den Kindern, das geht jetzt gar nicht um trauernde Kinder, sondern generell, zu sagen, nee, ist doch nicht so schlimm. hast dir wehgetan, ist nicht so schlimm. Also man spricht ja dann dem anderen Menschen das schon ab, selber beurteilen zu können, ob jetzt etwas schlimm ist oder nicht. Es ist schlimm und wie lang sowas für einen persönlich auch schlimm bleibt als Trauernde, bleibt einem immer selber überlassen. Also das ist nicht in eurem Ermessen, wann ist da jetzt mal gut. Weil das ist was, da komme ich jetzt gleich zu der langfristigen Phase, wir wollten es ja so ein bisschen unterscheiden, das entscheidet nicht ihr. Und da gibt es auch keinerlei, also die Gesellschaft neigt ja schon manchmal dazu zu sagen, ist jetzt auch gut. Und das ist es definitiv nicht. Also was auf jeden Fall wichtig ist, Präsenz zeigen und zuhören, auch wenn die Person vielleicht gar nicht in dem Moment sprechen will. Wie du sagst, Kommunikation, fragt einfach, was brauchst du? Manche wissen es nicht, was sie brauchen. Ihr könnt auch einfach mal da sein. Ihr könnt auch einfach mal was vorbeibringen. Ihr müsst auch nicht jedes Mal mit einem Gespräch das koppeln. Im Gegenteil, manchmal will man gar nicht sprechen, aber profitiert vielleicht doch davon, wenn jemand einem, keine Ahnung, ein Blümchen oder irgendwie was Brauchbares vor die Tür legt. Dann lasst sämtliche Gefühle zu. Ich habe das vor allem bei meinem Kind festgestellt, aber auch bei mir phasenweise. Trauer ist nicht unbedingt Traurigkeit. Trauer kann auch extrem starke Wut sein. Oder Verzweiflung oder Angstzustände hervorrufen. Also es ist nicht immer der Klassiker, dass jemand, der trauert, jetzt unbedingt weint und traurig ist, sondern es können auch andere Emotionen extrem stark hervortreten. Bei mir war es, wie gesagt, die Wut, bei meinem Sohn auch. Dann konkrete, aktive Hilfe. Dieses nicht, was kann ich tun, sondern direkt irgendwie, das meinte ich mit Alltag. In meinem Fall war es damals, ich hatte dieses Einfamilienhaus auf dem Land. Wir hatten einen großen Garten. Wenn der Nachbar gesehen hat, der Rasen wächst und wächst und wächst, dann hat er ihn einfach mitgemäht. Das meine ich damit. Das sind halt einfach so Hilfsangebote. Ich wäre niemals auf den Gedanken kommen, zu meinem Nachbarn zu gehen und sagen, selbst wenn er mich gefragt hat, sag Bescheid, wenn du was brauchst oder kann ich dir irgendwie helfen. Ich hätte ja nicht gesagt, ja, könntest du mir bitte meinen Rasen mähen? Das hätte ich nicht gemacht.
Nee, eben.
Mhm. Genau. Und das hat er aber trotzdem so zum Beispiel. Viele schlagen immer vor, Kinder abholen. Ich finde, es ist immer, oder mit den Kindern was unternehmen, das finde ich, ist immer nur bedingt gut.
Ja.
Weil das Kind ist ja auch betroffen.
Ja.
Das war das, was bei mir am wenigsten funktioniert hätte, weil meine Kinder ja auch den Tod ihres Vaters mitbekommen haben, logischerweise, und entsprechend extrem auf mich fixiert waren.
Ja.
Was ja logisch ist.
Ja.
Da einfach zu sagen, ich nehme die Kinder mal mit, das ist nicht so einfach. Wenn du das davor ein paar Jahre schon gemacht hast, dann ist es, glaube ich, einfacher. Meine Eltern konnten jetzt meine Söhne nach wie vor abholen, weil sie es vorher schon gemacht haben. Mhm. Aber wenn du da jetzt irgendwie das meinst als gute Freundin, ich hatte das Angebot nämlich öfter. Ja. Ja, soll man deine Kinder mal mitnehmen und so? Das werden die
nee, machen das sie macht meine Tochter ja heute in Anführungsstrichen noch nicht, weil sie war ja damals auch noch sehr klein, als ihr Papa gestorben ist. Und da war das nämlich so, sie war halt nur mit ihr, also mit uns zusammen und in der Kita und sonst halt nirgends anders oder so. Und das ist auch heute immer noch so, dass sie ohne mich, also außer in die Kita natürlich, das klappt Gott sei Dank sehr gut, aber dass sie ohne mich nirgends hingeht. Also wenn mein Papa sagt, nun komm, ich hole dich ab, wir fahren Fahrrad, ja Mama kommt aber mit oder so. Ja, okay. Oder wir fahren dann in den und den Park, ja Mama kommt aber mit oder so. Ich muss überall dabei sein. Und dass dieses, ich weiß immer, dass es lieb gemeint ist. Und es, ich werde auch immer ganz oft immer noch gefragt, ob sie nicht mal die Kleine mal abholen sollen. Dann meine ich so, ja, aber ich muss mitkommen. Und ich möchte ja auch nicht, dass mein Kind da irgendwie dann brüllend mitfährt, nur damit ich zu Hause mal Ruhe habe. Auf gar keinen Fall. Dann fahre ich natürlich mit. Oder wir machen es dann halt nicht, je nachdem, wie es meine Zeit zulässt. Aber ich muss überall dabei sein. Das ist was, ich weiß, dass es immer nett ist und dass es auch eine Hilfe sein kann. Aber auch da muss man natürlich schauen, passt die Hilfe auch zu der Person. Also bei mir zum Beispiel wäre das jetzt keine Hilfe. Was mal so ist, sie wird mal abgeholt und dann geht es hier in der Nähe auf den Spielplatz so eine halbe Stunde. Dann will sie aber auch nach Hause zu Mama oder so, aber auch nur von bestimmten Personen. Also meine Mama und mein Papa können das machen und meine Schwestern. Aber das war es dann auch. Also sie braucht da ganz viel Sicherheit und das ist auch okay, dass das so ist. Ich finde solche anderen Sachen wie mit dem Rasenmähen, mir hat auch sehr geholfen, Essen zu kochen und mir zu bringen. Mama hat immer Essen gekocht. Sie hat auch gar nicht mehr gefragt. Sie hat gekocht, ne, was willst du essen oder so? Oder auch manchmal auch, dann, weil ich da wusste, gar nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich essen will. Hat sie einfach gekocht zu Hause, mir in Tupperdosen was mitgebracht und ich hatte dann für 2 Tage wieder was zu essen und das hat mir so gut getan, weil ich auch gerade in dieser akuten Phase, ich konnte nicht einkaufen gehen, geschweige denn kochen oder sowas. Eine Freundin, die Lasagne gemacht hat, hat sie vor die Tür gestellt, Nachbarn, die gekocht haben und sowas. Also solche Sachen, solche praktischen Sachen. Ne? Mama ist auch dann für mich einkaufen gefahren. Sie meinte, ja, schick mir per WhatsApp deine Einkaufsliste, wenn ich nächstes Mal komme, ich bringe dir das dann mit, was du brauchst und sowas. Solche, das macht sie auch heute immer noch. Und sie bringt mir auch heute immer noch noch essen mit und so. Also jetzt 3 Jahre später ist aber noch, ja, ich komme dann und dann, schick mal deine Liste per WhatsApp, was brauchst du, ich gehe da und da einkaufen oder hier soll ich dir noch hier davon was mitbringen, möchtest du das essen und so. Oder wir sind dann zum Mittag eingeladen, auch bei meinen Schwiegereltern sind wir oft zum Mittag eingeladen. Solche Sachen haben mir viel geholfen. Solche praktischen Dinge, die, wie du sagst, jetzt nichts mit einer Emotion zu tun haben, sondern einfach, die wirklich für mich eine Unterstützung waren, weil ich da Hilfe gebraucht habe. Oder auch mein Papa, der, wenn er hier ist, Sachen anbohrt bei mir oder der halt meine ganzen Kartons, ich habe ja immer durch meinen Job halt viele Pakete, viel Altpapier und das kann ich nicht in den Müll schmeißen, sonst killen mich meine Nachbarn. Und ich schaffe es dann halt auch immer nicht, das ins Altpapier zu bringen oder zum Wertstoffhof zu fahren oder auch mein Keller, der total aussieht wie sonst was. Da kommt Papa dann und rümpelt da aus, nimmt Sachen mit, repariert, bringt die Kartons weg und sowas. Das hilft mir unheimlich doll. Solche praktischen Dinge oder auch Papa, der dann mein Auto mal wäscht und sauber macht und saugt,
ja,
weil ich dazu
genau.
halt einfach nicht komme und das nicht so kann und so. Sowas hilft mir und dann wird dann auch nicht gefragt, soll ich es machen? Und wir haben einfach so, nö, ich komme dann, ich nehme die Pakete mit oder so oder ne, Auto waschen oder so. Oder ich bin mittlerweile auch so weit, weil ich kann ja Hilfe ganz schwer annehmen, aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich auch fragen kann, ich so, Papa, ne, hier, mein Auto ist dreckig, kannst du es nochmal waschen und so und dann wird das auch gemacht und so. Also das ist, sowas hilft mir also ganz enorm, auch jetzt immer noch 3 Jahre später, sowas Praktisches, was mich im Alltag einfach unterstützt, weil du ja, wenn du jetzt alleinerziehend bist, verwitwet mit Kindern, Haustiere haben wir ja auch noch. Deine Zeit und deine Ressourcen sind einfach begrenzt. Und ich merke an jeder Ecke, dass halt mein Mann fehlt. Und dann ist es für mich unheimlich wertvoll, Menschen zu haben, meine Familie insbesondere zu haben, die genau an der Stelle unterstützen. Oder auch meine Schwester, die hat dann tatsächlich meine Tochter, ihre Nichte, dann mal mit in den Wildpark genommen oder sowas. Und das hat dann auch gut funktioniert. Also das ist, sowas hilft dann schon sehr.
Voll. Und ich glaube, was du sagst auch mit den Kindern, wenn das vorher schon, eine bestimmte Freundin regelmäßig gemacht hat, dann kannst du es auch weiterhin machen. Aber damit starten ist das ein ungünstiger Moment. Und ich glaube auch, dass gerade das Thema Kinder und Kinderbetreuung, dass das in den meisten Fällen wahrscheinlich einfach in der Familie bleibt. Also bei mir ist es ja genauso wie bei dir. Ich meine, der ganze restliche Alltag kann ja so lästig sein. So wie du jetzt gerade gesagt hast, ich fand das Beispiel mit dem Auto auch gut. Ich habe immer jemanden in der Familie, bei mir jetzt in der Familie, aber das könnte jetzt auch jemand aus dem Freundeskreis übernehmen, der mein Auto mehr oder weniger im Blick hat. Der weiß, okay, Inspektion ist fertig. So, ich meine, ich habe die groben Daten, ich habe es auch im Blick, aber man weiß ja selber, was es dann bedeutet, dann muss es dahin. Für mich ist wichtig, dass ich weiß, wen ich als Ansprechpartner habe. Es gibt jetzt Holger nicht mehr, der sich um bestimmte Dinge kümmert in unserem Alltag, aber ich habe quasi 10 kleine Holgers für die verschiedenen Baustellen und kann mich dann da hinwenden. Aber das finde ich zum Beispiel auch ganz cool, wenn man sich zum Beispiel als Freundeskreis, wenn man sich jetzt zwar nicht um die Kinder kümmern kann, aber was man natürlich immer machen kann, ist gemeinsam eine WhatsApp-Gruppe miteinander zu gründen. Das muss ja nicht mal, vielleicht mit der betroffenen Person, aber vielleicht auch ohne, wo man sich gegenseitig ein bisschen miteinander organisiert, wer was übernehmen könnte. Und da ist es eben cool, wenn man gemeinsam sich den Alltag so ein bisschen anschaut. Müssen Mülltonnen regelmäßig rausgebracht werden? Weil da gibt es ja auch diese Abholtermine, dieses wirklich immer ein bisschen zum Mitdenken. Was ist an Wochenenden? Was ist in Ferien? Da kann man wirklich, wenn man selber einen Ausflug macht auf irgendwie, zu einer Sommerrodelbahn, ich nehme irgendein Beispiel, einfach kurz eine WhatsApp, wir fahren am Samstag zur Sommerrodelbahn, habt ihr Lust mitzukommen? Dann kann die Betroffene sagen, nee, geht nicht, weil man sich vielleicht gerade nicht danach fühlt, keine Zeit hat oder was auch immer. Aber man hat das Gefühl, es wird immer für einen so ein bisschen mitgedacht. Ich merke es jetzt verständlich, weil es jetzt auch gerade so akut ist mit Ferienzeit. Es ist schon auch krass, alleine mit den 2 Kids ständig das Ferienprogramm zu stemmen. Ich mach's schon, ich bin daran gewöhnt, meine sind jetzt auch keine Mini-Zwerge mehr. Ich komme schon klar, aber es macht ja trotzdem mehr Spaß und ist ein bisschen entspannter, wenn andere Erwachsene dabei sind. Und dass man da einfach immer so ein bisschen mitdenkt. Was ich ja auch so krass, das ist ja für mich so das Riesenthema gewesen, ist dieser ganze bürokratische Scheiß, es tut mir leid für den Ausdruck, aber am Anfang, das hat mich Stunden, das reicht nicht, Tage, Wochen meines Lebens gekostet, mich da allein durchzuwühlen, was man wann braucht, wo beantragen muss, was es noch gibt und so weiter. Und das mit dem Hirn einer frisch verwitweten Person, die irgendwie noch gar nicht irgendwie, also man hat ja da nicht irgendwie 100%ige Denkleistung in dem Moment. Nee. Selbst wenn ich 100% gehabt hätte, wäre es immer nur schwierig gewesen. Ja, aber wenn man da Leute zum Beispiel zum Freundeskreis hat, ich habe jetzt auf Anhieb fallen mir jetzt 2 Personen, 3 Personen ein, die bei mir in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis bei einem Amt arbeiten. Es muss ja nicht mal das Amt sein, das man braucht, aber die kennen schon ein bisschen diese Formulare und dieses, ja. Man muss als Betroffene nicht alles selber machen. Du musst zwar am Ende des Tages, selbst bei einem Antrag von der Witwenrente, Was das Einzige, was du als Betroffene am Schluss machen musst, ist eigentlich zu unterschreiben. Aber alles vorher kann man dir eigentlich schon sehr viel abnehmen und sagen, okay, pass auf, du brauchst folgende Unterlagen. Ich komme morgen Nachmittag und wir gehen gemeinsam durch. Wir brauchen dies, das und dann geht man gemeinsam diese Unterlagen durch. Ja. Weil sonst schiebt man das immer wieder auf. Das sind ja so Themen, also mir ging es so, dass ich für sowas, wann kannst du schon mal sagen, oh, morgen hätte ich mal 3,5 Stunden Zeit, wo ich mich um sowas kümmern kann. Die hast du ja eigentlich gar nicht so richtig.
Da war ich tatsächlich ein bisschen anders. Das hat bei mir gut funktioniert. Ich habe das ja, glaube ich, 2 Monate, ja, es war November 23, das weiß ich noch. Dadurch, dass ich damals schon selbstständig war und da auch relativ flexibel war und da auch viel Zeit hatte, konnte ich das mit unterbringen. Die Kleine war in der Kita und dann hatte ich da so einen Telefontermin ja auch, für die Witwenrente zum Beispiel. Und ich konnte das ganz gut selbst alles organisieren. Aber das ist ja auch immer typabhängig. Ne? Das ist immer typabhängig. Ich bin so ein Typ, ich mache sowas dann lieber selber und habe das dann alles da angeleiert und so. Und das hat bei mir gut funktioniert. Aber natürlich ist das super wertvoll, wenn du Menschen hast, die dich da unterstützen, gerade wenn du es selbst nicht auf die Kette kriegst, was total okay ist, oder wenn du einfach die Zeit auch nicht findest, ne, weil du vielleicht auch selbst so in deiner Trauer noch, also was das noch drin ist, ist ja immer noch auch akute Phase ja teilweise, sogar wenn du diesen Antrag stellst. Es geht beides und das ist wieder das, was du ganz zu Anfang gesagt hattest, man muss da auch selbst schauen, wo braucht man Hilfe, wo nicht. Ich brauchte da jetzt keine Hilfe, ich hatte zwar Mama, die denn da schon ein paar Sachen rausgesucht hat, aber ansonsten habe ich das ganz gut selbst hingekriegt. Dafür habe ich halt das Kochen nicht hingekriegt zum Beispiel und das Einkaufen nicht und brauchte da dann Hilfe. Das ist halt dieses Individuelle. Nicht jeder Trauernde ist gleich, nicht jeder braucht überall gleich Hilfe. Jeder Alltag funktioniert ja auch anders. Ich konnte damals auch, die Kleine wurde dann auch oft von der Kita abgeholt von meiner Mama und meiner Schwester und dann waren die auf dem Spielplatz. Das hat mir auch ganz viel schon gebracht und geholfen dann, weil das da einfach noch damals unser Alltag so funktioniert hat. Heute ist das ein bisschen anders, weil wir jetzt weiter weg wohnen von der Kita und das halt nicht mal einfach so mal eben um die Ecke ist und zu Fuß oder so. Dafür helfen jetzt andere Sachen. Dafür wird jetzt bei uns zum Beispiel der Hund öfter mal abgenommen, wenn Termine sind, weil die jetzt nicht mehr alleine bleiben kann plötzlich, was ja vor 3 Jahren dann noch ging, als der Unfall ganz, ganz frisch passiert ist. Das ändert sich ja auch alles. Da sollte man auch immer so einen Blick drauf haben und zu gucken. Und da muss ich echt sagen, dass mein Umfeld, meine Familie, das sehr gut im Blick hat. Vor allem meine Mutter, die ist da sehr engagiert und weiß teilweise auch noch Sachen. Da habe ich sie dann mal vor Wochen gefragt, ob sie an dem Tag kommen könnte, weil ich dann einen Termin wieder habe. Das trägt die sich ein. Dann, Caro, ich komme dann morgen. Ich so, wieso morgen? Was ist denn morgen? Du hast doch den Termin. Da ich so, ja, ach so, ja, stimmt. Und so, also Mama ist immer sehr engagiert und weiß dann immer schon Bescheid und hat dann immer eingekauft und hier und das noch gemacht. Und dann hat sie noch ein Puzzle für die Kleine mit, dass sie irgendwas spielen können und so. Das ist, das tut mir auch ganz gut, weil mir fiel das auch ganz, ganz schwer, da so, auch irgendwie Vertrauen zu haben, dass das funktioniert. Gerade weil die Kleine ja damals noch sehr klein war. Ich glaube, wenn man ältere Kinder hat, ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber die war halt damals noch sehr klein und so. Und also ich finde, es darf sich auch verändern, die Hilfe, die man braucht, und das Umfeld sollte das halt auch im Blick haben. Ich finde das mit dieser WhatsApp-Gruppe auch total schön. Das ist eine schöne Idee.
Ja, weil dann kann man auch sich untereinander austauschen. Ich habe sowas in meinem Freundeskreis in so Mini-Form. Das habe ich ja schon mal erzählt im Podcast, da haben sich 2 Freunde von mir zusammengetan, also beide Familienväter, die haben sich zusammengetan für so alles, was so mit Handwerk, Sachen aufbauen und so. Da bin ich aber auch mit drin, in dem Fall bin ich da jetzt mit drin. Und da weiß ich aber, und das hilft ja schon, ich weiß, wenn ich nächste Woche jetzt endlich vielleicht mal, jetzt gucke ich mich gerade so um, nachdem ich 2 Jahre jetzt hier wohne, immer noch keine Esszimmerlampe. Ich weiß aber, nächste Woche, wenn ich die jetzt kaufe, beispielsweise, weiß ich, an wen ich mich wenden muss. Und das ist ja schon mal ein Tab weniger. Weil sonst wäre es schon wieder so, oh, wer macht mir denn dann die hoch? Ach, das komme ich wieder, schaffe ich wieder nicht. Das ist Elektrizität, das kann ich doch jetzt auch nicht machen. Oh, und so. Das ist, und hier, so weiß ich, okay, ich gebe das dann in die WhatsApp-Gruppe rein.
Ja.
Und die finden einen Termin. Die sprechen sich untereinander ab und sagen, wir kommen da und da.
Das ist toll.
Und für sowas, und da kannst du ja auch theoretisch, wenn sich da so ein Freundeskreis zusammentut, da kannst du es für alles Mögliche machen. Du kannst sagen, du, ich gehe sowieso immer samstags zu Rewe, ich übernehme den Samstagseinkauf ab sofort. Oder so, oder wir gehen immer da und dorthin zu dem Wasserspielplatz im Sommer. Wir fragen einfach jetzt jedes Mal, kommt ihr mit? So, und dann sagst du mal, und das meine ich mit einfach die Familie im Blick haben und im Blick behalten, bei allem, was man selber so tut. Und da muss man sich oft auch kein Bein ausreißen. Wenn man für sich selber Lasagne kocht, wie das jetzt bei deiner Nachbarin war, glaube ich, war, oder bei deiner Freundin.
Freundin.
Dann koche ich eine Lasagne mit, ich stelle sie vor die Tür, ich kenne niemanden, der eine Lasagne ablehnen würde. Ich freue mich jedes Mal, wenn jemand sagt, hey, was machst du denn mit den Jungs in den Ferien? Wir haben vor, irgendwie in den Kletterpark zu gehen am Samstag. Hast du Lust? Ja, natürlich. Selbst wenn ihr an dem Samstag schon was vorhabt, dass ihr zum Beispiel nur umbuchen könnte, dann denke ich mir, okay, dann mache ich das und das mit am Sonntag, weil dann freuen die sich ja riesig, wenn wir am Samstag mit denen gemeinsam was machen oder so. So halt. Mhm. Einfach immer im Blick behalten. Und sowas darf auch gerne langfristig bleiben, weil da wiederhole ich mich gern. Ihr habt das kleinere Problem. Als Angehörige, als Umfeld, ihr habt das kleinere Problem. Es ist nur das Mitdenken. Ich weiß, muss man sich das irgendwie aufschreiben. Aber wir haben als Betroffene wirklich mit so vielen Dämonen auch zu kämpfen, sage ich jetzt mal. Alles, was und diese ganze Gefühle, die man da ja auch durchmacht und diese Zweifel und diese Ängste, mit denen wir zu kämpfen haben, im Endeffekt hat es das Umfeld leichter, weil die mit ihrem Alltag weitermachen können, da in Anführungszeichen nur mitzudenken für eine Familie. Das funktioniert auch nicht immer und das muss auch keiner perfekt machen und ihr müsst jetzt auch nicht bei jedem Familienurlaub die mitnehmen oder sowas. Aber wenn man halt einfach mal immer wieder mal fragt, hey, was macht ihr denn da? Und dann vielleicht sollen wir zusammen. Das hilft total. Im Winter, wir gehen rodeln, kommt ihr mit? Das ist einfach. Ja. Finde ich. Genau. Dran denken ist vielleicht manchmal ein bisschen, man vergisst es natürlich dann auch und so, aber das finde ich schon ziemlich cool. Da sind wir dann jetzt auch bei den langfristigen Sachen. Jetzt haben wir viel schon genannt. Ich muss immer wieder ein bisschen spicken. Ja, das zum Beispiel. Ganz wichtig ist, klar am Anfang auch, aber auch langfristig. Ich finde, da lassen viele langfristig nach, ist immer wieder über die Person auch zu sprechen. Also ich finde nichts schöner, als wenn ich zum Beispiel, mein älterer Sohn war neulich auf dem Kindergeburtstag und da hat der Vater oder beziehungsweise die Familie, ist nicht nur der Vater, die Familie hat damals, nachdem Holger gestorben war, irgendwann mal, da ging es dann darum, auch das Haus dann auszuräumen, als dann der Umzug war und so. Und den habe ich damals, den Grill, Holger hatte so einen riesen Grill, weil er da natürlich voll Fan von war. Alles, was so mit Grillen zu tun hatte, war er mega Fan. Und das war auch noch nicht alt, das war relativ neu alles, weil wir sind dann das Haus eingezogen, dann hat er dann vielleicht ein halbes Jahr später gekauft und dann war er ein Jahr später schon krank. Also es war wirklich nicht alt alles, mit Pizzaofen und allem Pipapo. Und was soll ich damit? Ich wusste genau, dass ich das alleine nicht mache und vor allem, wenn ich mich jetzt eh verkleiner dann, hat das gar keinen Platz mehr und ich nutze es auch nicht. Und dann habe ich das damals der Familie eben verkauft, die haben sich so drüber gefreut, weil auch er das so, ja, wie soll ich sagen, der hat das in Holgers Namen auch weitergeführt. Der grillt einfach genauso gern. Und jetzt haben wir fast 4 Jahre später, oder jetzt haben wir 4 Jahre später. Und es ist immer noch so, dass das habe ich neulich meinen älteren Sohn dort abgeholt von dem Kindergeburtstag. Und der Papa hat halt irgendwie gerade mit da irgendwie ein paar Würstchen für die Kids gegrillt und hat da gesagt, schau, Holger ist auch wieder mit dabei.
Oh ja.
Also er hat mir halt einfach erzählt, dass er jedes Mal, wenn er den Grill benutzt, macht er auch ein Bier auf den Holger auf und so.
Oh, das ist toll.
Das ist so süß, so eine nette Geste eigentlich. Ja. Und es gibt mir halt viel mehr, als wenn man irgendwie immer versucht, so um diesen Namen so ein bisschen herumzuschleichen.
Ja, eben dieses drüber sprechen finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil wir können halt keine neuen Erinnerungen mehr mit dieser Person schaffen. Wir haben halt nur unsere Erinnerungen, wie sie halt waren und die möchten wir ja trotzdem irgendwie noch weitergeben. Ich möchte ja trotzdem, dass er irgendwo halt in den Herzen und in den Köpfen weiterlebt. Deswegen finde ich das immer total schön, wenn ich irgendwas erzählen kann oder na, wenn auch meine Tochter darauf angesprochen wird oder so und dass sie halt ihrem Papa so ähnlich sieht oder sowas. Ich finde, mich freut das immer sehr. Ne? Also ich finde das persönlich auch ganz schön, ja, über ihn zu sprechen und ihm so irgendwie noch mehr, also in unserem Leben ist er ja auch sehr präsent, aber dass ich auch merke, er ist in den Leben anderer auch noch präsent. Und das berührt mich als Ehefrau wahnsinnig.
Genau, darum geht es mir auch. Wie du sagst, wir denken sowieso sehr oft an ihn, aber es ist schön, wenn es andere auch machen.
Ja.
Und es dann eben auch sagen.
Genau.
Weil das ist ja auch manchmal so ein falsches Bild, was viele haben, dass man uns dadurch verletzen kann,
also
wenn man den Namen ständig sagt.
Persönlich
also, nicht mehr. Nee, mich auch nicht. Aber es ist manchmal so ein Missverständnis, so als ob man nichts sagen will, weil man sich denkt, oh Gott, jetzt habe ich da irgendwie eine Wunde aufgemacht. Aber lasst euch gesagt sein, wir vergessen auch so nicht, dass sie tot sind.
Nee, ich wollte also gerade sagen.
Man darf gerne ihre Namen nennen.
Ja.
Dann, was ich auch ganz toll finde, ist wichtige Daten im Kopf behalten. Also da bin ich selber sogar schlecht drinnen. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, wenn mich an unserem Hochzeitstag oder auch an Holgers Todestag oder so, wenn mir Leute schreiben und sagen, hey, wie geht's dir heute? Wie geht's dir damit und so?
Das finde ich auch wichtig, ja.
Schon krass. Ja. Also es gibt da so ein paar, bei denen finde ich das jedes Jahr faszinierend. Die haben sich hundertprozentig aufgeschrieben, aber allein das ist machen. Weil ich bin ja so ein alter Terminverbummler. Aber manche haben das total im Blick und schreiben dann auch. Und das finde ich total schön.
ich habe das online tatsächlich schon gesehen in der Community, dass es auch verwitwete Frauen gibt. Ich weiß gar nicht, ob es auch jetzt Mamas sind, aber halt junge Witwen, die tatsächlich dann aus ihrem Freundes- oder Familien- oder Bekanntenkreis zum Beispiel am Hochzeitstag dann auch Blumen geschickt bekommen. Das finde ich auch total schön, sowas. Ne? Ja. Persönlich habe ich das jetzt auch nicht so. Aber das finde ich
kleiner Hinweis.
Ja, kleiner Hinweis. So ein Wink mit dem Zaunfall ist das.
Ich auch nicht.
Aber das finde ich halt total schön, wenn man dann, man merkt halt einfach so, es wird an einen gedacht, weil ich finde gerade so Hochzeitstag ist ja auch wieder so ein Tag, das ist halt ne, nur so zwischen den Eheleuten ja, aber wenn dann halt so Außenstehende, Angehörige auch noch dran denken und einem so eine Freude machen und zeigen, hey, ne, er ist trotzdem präsent an eurem Hochzeitstag und so, ich finde das total schön. Also ich persönlich finde das total schön, das ist ja auch, wie gesagt, jeder sieht das ja auch anders, aber ich würde mich darüber sehr freuen. Wenn das so
ich mich auch. 13.12.
Ja.
Wäre das dann bei uns. dann, das fand ich auch sehr interessant, weil ich das so dachte, so, aber macht total Sinn. Und zwar die Gegenseitigkeit in der Freundschaft wieder zuzulassen. Weil man will ja oft, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat sich jetzt wieder einigermaßen gefangen, dann will man ja genauso gut auch für seine Freunde da sein als Betroffene, also jetzt in meinem Fall und so. Und ich habe dann schon manchmal so festgestellt, weißt du, dass man, also meine Freunde lassen es schon zu, aber es war am Anfang schon so ein bisschen so, nee, das musst du jetzt nicht, nee, ich frage dann die und die und so. So ein bisschen, als ob man mich noch schützen müsste. Aber ich fand es umso besser, wenn ich jetzt zum Beispiel, hat sich eine Freundin von mir letztes Jahr, wurde die verlassen und inzwischen ist sie auch geschieden und so. Klar war sie mir gegenüber offen und hat mir erzählt, was passiert ist, aber trotzdem war sie so, nee, sie geht jetzt lieber mal mit ihr, also mit einer anderen Freundin, sie will mich jetzt da jetzt auch nicht, um Gottes Willen, das ist ja, kannst ja nicht vergleichen, Holger ist ja gestorben und so. Aber ich wollte für sie da sein. Also irgendwann kommt ja wieder der Moment, wo man sagen will, ich will jetzt auch mal was zurückgeben, ich will jetzt auch wieder aktiv an der Freundschaft irgendwie teilnehmen. Und das darf man dann gern auch zulassen, weil ich glaube, da kann man wirklich der betroffenen Freundin oder Freund vertrauen und einfach sagen, nee, das also man muss uns dann auch nicht in Watte packen. Das wollte ich damit sagen. Das fand ich ganz cool.
Ja, finde ich auch. Passend dazu ist aber zum Beispiel, das ist ja jetzt so oft dieses längerfristige. Bei mir, ich habe tatsächlich, bei mir war das, das war aber in der Akutphase, muss ich sagen. Und da fand ich das so ein bisschen fehl am Platz. Da war aber zum Beispiel nicht dieses, dass ich von meiner Seite aus was machen wollte, sondern da wurde quasi von der Gegenseite von mir erwartet, dass ich quasi auch so eine Freundin bin und quasi für deren Probleme auch da bin. Was ja, und ich finde das auch irgendwo logisch, in der Akutphase, wenn du gerade deinen Mann verloren hast, nicht funktioniert.
Nee.
Also das ist, das und das da auch nochmal, um nochmal diesen Bogen zu spannen, dass man diese Gegenseitigkeit längerfristig, wenn das von dem Trauernden auskommt, auf jeden Fall wieder akzeptieren sollte. Aber genauso ist es auch so, sollte man nicht diese Gegenseitigkeit darauf pochen, gerade in der Akutphase, weil das funktioniert nicht.
Nee.
Und da müssen wir auch gar nicht vergleichen mit, das ist schlimmer und ich habe ja auch meine Probleme. Ja, natürlich, jeder Mensch hat seine Themen und seine Probleme, das ist klar, aber da ist ja ein Mensch gestorben und das ist vielleicht dann nochmal ein Ticken härter, würde ich behaupten, als jetzt vielleicht ein anderes Problem, ohne das Problem jetzt kleinreden zu wollen. Ich rede von der Akutphase. Da, also, und auch von mir, da war das nämlich nicht so, da konnte ich, und das weiß ich auch, nicht die Freundin sein, die halt, wie es halt erwartet wurde, aber das ist auch einfach so. Und da stehe ich auch zu, dass das in dem Moment für mich nicht möglich war. Und ich finde auch, dass man das in dieser akuten Phase nicht erwarten sollte, dass derjenige, der trauert, jetzt irgendwie noch für die persönlichen Probleme jetzt gerade der richtige oder die richtige Ansprechpartnerin ist. Wollte ich nur mal noch so kurz einwerfen.
Also verstehe ich total und ich finde es auch wirklich wenig empathisch, von wem auch immer das war. Ich finde das schon ein Unding, zu sagen, nee, ich möchte jetzt auch über meine Probleme sprechen oder so. Ich meine, jeder hat seine Probleme, aber besonders in der Akutphase, selbst wenn du für sie da sein wollen würdest, du hast gar keine, weder zeitlich, emotionalen Kapazitäten, du hast gar keine Kapazitäten. Also ich hätte es nicht gehört.
Da muss man sich halt einfach dann hinten anstellen als Angehöriger und nicht, also es wurde tatsächlich gesagt, ja, ich habe ja auch meine Themen und ich hätte dich da als Freundin gebraucht. Verstehe ich, aber das ist nicht machbar, wenn du einen Menschen verloren hast, also so plötzlich, so jung und so in dieser Situation, aber das ist nicht machbar. Und ich würde auch soweit behaupten, dass das bei niemandem machbar ist, der einen Menschen gerade verloren hat, wie auch immer. Da kann man nicht mehr so sein, die Freundin sein. Auch längerfristig ist es vielleicht auch schwierig, weil du einfach typabhängig nicht mehr so den Kopf dafür hast. Ich merke das ja auch, ich habe nicht mehr so die Zeit dafür. Also allein schon so ein Zeitfaktor. Ich kann nicht gerade nicht mehr die Freundin sein, wie ich das noch vor dem Unfall war, weil ich auch einfach nicht mehr die Zeit dafür habe, mich da jetzt so intensiv mit diesen Themen zu befassen, die meine Freundinnen vielleicht haben. Und das ist aber auch okay. Und ich finde, das ist auch wichtig als Angehöriger, dass man sich das auch so ein bisschen bewusst auch macht. Das ist halt, ich glaube, es verändert sich ganz, ganz viel. Auch zwischenmenschliche Beziehungen verändern sich einfach mit diesem Verlust. Also nicht nur für die Person selbst, die diesen Verlust direkt erlebt hat, sondern eben auch für das Umfeld, dass halt Freundschaften vielleicht nicht mehr so intensiv gepflegt werden können, wie es halt vor dem Verlust war. Und das ist total normal und damit muss nicht der Fall sein. Also es ist nicht zwingend so, dass das passiert, aber es kann eben passieren und ich finde, das ist dann wirklich, man muss halt jetzt nicht dann einfordern, dass die Freundin dann so für einen da ist, weil es ist halt ein Verlust, ist halt einfach wirklich das Schlimmste, was dir passieren kann und da muss man sich dann tatsächlich auch mal ein Stück weit vielleicht auch dann hinten anstellen mit seinen Themen dann an jemand anderen adressieren.
Und das kann tatsächlich auch wirklich in die Jahre gehen. Also das ja. muss nicht mal nur in der Akutphase sein. Nee. Also ich merke es ja von mir, selbst wenn ich hier und da vielleicht wieder mehr zeitliche Kapazitäten hätte, aber ich bin gar nicht mehr so belastbar. Auch wenn ich gern mir die Probleme, also ich finde jetzt schon, dass ich dieser Freundin, die jetzt da in der Scheidung steckte und so, ich finde schon, dass ich die ganz gut begleiten konnte. Also ich finde schon, dass sie da recht präsent war. Also, aber es gibt ja manche Probleme oder es sind, und im Endeffekt, es ist auch trotzdem begrenzt.
Ja.
Und manchmal hat man die Kapazitäten mehr und manchmal hat man es weniger, aber ich empfinde mich persönlich als nicht mehr so belastbar. Ich kann nicht mehr so viel annehmen von außen, wie ich es früher konnte. Ich fand, dass ich früher schon viel stemmen konnte, aber da hatte ich auch ehrlich gesagt noch keine eigenen so intensiven Probleme, sondern das war alles eigentlich eher oberflächlicher Natur oder was man eher lösen konnte und nicht so extrem wie jetzt. Also ich empfinde mich nicht mehr so belastbar. Also es ist ja nicht nur mein eigenes Thema, ich muss ja schon die Themen meiner Kinder schon mittragen. Und wenn es dann nur so eine Phase ist, jetzt wie momentan, was jetzt alle Eltern kennen, wenn ein Kind durch eine Phase geht, die ein bisschen anstrengender ist, das darf ich aber alles alleine begleiten. Und dann ja. merke ich schon, wie die Kapazität und die Belastbarkeit wieder stark sinkt. Also das ist was, ich glaube, da muss man lernen, gerade als Betroffene, und ich stelle mir das schon auch schwierig vor, zu lernen, dass Trauer kein Sprint ist, sondern ein Marathon und dass das wirklich lange dauert und man auf die Person, wenn man sie im Freundeskreis haben oder halten möchte oder wie auch immer, dass man da, glaube ich, mehr zurückstecken muss, sage ich jetzt einfach mal, oder mehr Verständnis haben muss, dass das vielleicht jetzt erstmal nicht mehr so möglich ist.
Ja, das stimmt.
Aber genauso wie du sagst, genauso natürlich ist es auch, wenn Freundschaften dann daran zerbrechen, dann soll es halt auch nicht so sein. Also ich glaube, dass das mit so einer Trauergeschichte ganz normal ist, dass da Menschen kommen und gehen. Dafür finden sich wieder neue.
Ja, das kenne ich auch aus Erzählungen von ganz vielen Betroffenen, dass das so ist, dass sie das auch erlebt haben. Und das ist halt wirklich auch ein Stück weit normal, weil halt eben nicht jeder mit diesem Thema und dieser Veränderung und diesem Verlust umgehen kann oder möchte. Und das ist auch okay. Und man selbst hat auch einfach nicht die Kraft, dann auch darum noch zu trauen. Dann soll es halt nicht sein. So wie du gerade gesagt hast, dafür kommen neue Menschen, die dich besser verstehen, die das vielleicht selbst sogar erlebt haben. Es ist halt einfach ein Schicksalsschlag und das verändert das komplette Leben.
Ja, total. Mir fällt nur was ein zu der Akutphase. Das ist jetzt eine ganz pragmatische Sache, aber die wurde jetzt bei mir nicht gemacht. Aber wenn jetzt da irgendjemand helfen will, bei dir wurde ja sowas Ähnliches gemacht. Und zwar, ich spreche jetzt von so Spendenaufrufen.
Ja, wurde gemacht, hat unheimlich geholfen.
Bei dir, ne?
Ja, wurde mehrere. Und das muss ich sagen, bis heute bin ich da unendlich dankbar. In der Danksagung kommt diese Person auch vor in meinem Buch, weil ich ihr noch bis heute dankbar bin dafür, dass sie das gemacht hat. Die kannte mich nicht mal persönlich und ich habe mich damals auf einen Job bei ihr beworben und musste die dann absagen, weil Jacek verunfallt ist. Tödlich, hätte am nächsten Tag das Vorstellungsgespräch gehabt und die hat gesagt, krass. Nee, wir telefonieren und ich mache das. Das hat wirklich viel geholfen. Das war einmal sie und dann haben aber auch meine Schwester, also eine meiner Schwestern, mein Schwager in ihrem Freundeskreis nochmal im Bekanntenkreis nochmal eine gemacht und so. Auch der Arbeitgeber hat mich sehr unterstützt. Also das ist ganz viel wert. Also sowas zu machen. Und ich weiß, es gibt immer ganz viele Spendenkampagnen und so. Aber gerade so, die Schulfreunde von Jacek haben auch eine gemacht für die Kleine und mich dann. Also ich wüsste auch nicht, wie das alles gewesen wäre. Ob ich so gut durch diese Zeit gekommen wäre, wäre das nicht gewesen. Weil das ist natürlich, ist klar, mit so einem Verlust, gerade wenn ein Hauptverdiener, der Vater stirbt, also Mütter können auch Hauptverdiener sein, versteht mich nicht falsch, aber in unserem Fall war es halt eben so, Hauptverdiener war mein Mann, wenn der wegfällt, von heute auf morgen plötzlich, das hätte auch schief gehen können aus finanzieller Sicht. Das hätte richtig in die Hose gehen können mit einer Existenzängste auch noch und das hatte ich alles nicht. Und dadurch konnte ich mich wirklich auf meine Trauer konzentrieren, auf meine Heilung auch, auf die Kleine. Das ist wirklich ganz viel wert. Das kann ich auch nur empfehlen. Und wenn es ist, ne, im Familien-, Freundes-, Bekanntenkreis, dass ihr sagt, ne, ihr sammelt hier für die Beerdigungskosten irgendwie, für Kränze oder sowas, das hilft wirklich, also es hilft wirklich sehr.
Und hier seht ihr ja auch wieder die individuelle Situation. Also ich glaube, in den seltensten Fällen ist es so, dass jemand finanziell so gut dasteht, dass das irgendwie keine Auswirkungen hat, sondern das betrifft ja alle. Also selbst wenn ihr beide gleich verdient habt, es fällt ja ein Gehalt einfach weg. Also es fällt einfach einer weg. Und von jetzt auf gleich, gerade wenn irgendwie, keine Ahnung, wie oft hört man, dass 2 Jahre vorher gerade irgendwie ein Eigenheim gekauft wurde, ein riesen Schuldenberg dahinter ist. Und damit die Familie, die haben in dem Moment um so viel zu kämpfen, da sollte gerade diese finanzielle Not, sollte da eigentlich, also die kann man ja zumindest reduzieren, indem man da sowas macht, und macht es gerne in Absprache mit der betroffenen Person. Vielleicht möchte es auch jemand gar nicht. Also finde ich okay, weil manche, gerade wenn sowas auch öffentlich wird, vielleicht will man das ja auch nicht und dann auch irgendwo auf dem Dorf. Also ist super individuell. Mhm. Besprecht es, aber wenn die Person sagt, mach, dann kann man sowas ja starten, in welcher Form auch immer. Aber da gibt es ja mit GoFundMe und was weiß ich, es gibt ja da unzählige hier lokale Radiosender.
Hatten wir ja auch alles, also sowohl als auch ganz, ganz viel, aber auch, ne, in der Familie, dass ich meinte, hier, ich brauche Haushaltsgeld oder so, ne, und dann kam Papa da mit seinem Briefumschlag an und sowas. Also das ist dann, das hilft wirklich sehr. Ne? Also da geht es halt wirklich ums Geld und da geht es halt ums Überleben, um, ne, dass du dann, gerade wenn Kinder mit im Spiel sind, dass die versorgt sind und sowas. Und das hilft einfach enorm. Also immer in Absprache natürlich, aber ich persönlich kann sagen, das hat mir damals wirklich den Hintern gerettet, dass ich da nicht noch irgendwie, weil ich halt auch selbstständig war und natürlich auch wieder schnell angefangen habe zu arbeiten, aber so hatte ich diesen Druck nicht. Ne? Also es ist halt schon ein Unterschied dann, als wenn ein Vollzeit arbeitender Familienvater da ist und wenn der plötzlich eben nicht mehr da ist, was das halt für die Familie bedeutet. Und wir hatten Gott sei Dank, muss man sagen, kein Eigenheim und sowas. Das wäre vielleicht auch nochmal anders gewesen. Da sind vielleicht noch ganz andere Kosten so im Alltag vielleicht. Aber das kann wirklich sehr, sehr helfen. Ja, finde ich auch. Das war für mich unheimlich wichtig.
Und überhaupt, wenn ihr euch mit Finanzen, wenn jetzt da jemand im Umfeld ist, der sich mit Finanzen gut auskennt oder so, es kann immer helfen, wenn sich jemand mit der betroffenen Person einmal hinsetzt und einmal so einen Überblick verschafft, was ist wo da, wie können wir was halten, um was geht's jetzt, also was ist jetzt das Wichtigste, okay, dass wir das Haus halten oder was auch immer, dass man wirklich sagt, wo gibt's welche Möglichkeiten. Das hat ja damals die Inga Kraus, die da dieses Buch auch geschrieben hat über die Witwenrente, die hat ja auch mal bei einem Podcast erzählt, dass sie ihr Haus, ich glaube, die musste damals das Haus verkaufen, weil sie manche Dinge nur nicht wusste. Sie hätte das Haus halten können.
Genau, sie hätte es behalten können, hätte sie es gewusst, wegen der Erziehungsrente. Genau, sie hätte wahrscheinlich wenig Witwenrente bekommen und sie wusste das mit der Erziehungsrente noch nicht. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, aber so war das. Ich erinnere mich auch daran, dass sie das gesagt hat, und sie kriegt Erziehungsrente, und hätte sie das damals schon gewusst, dass sie die bekommt, hätte sie ihr Haus nicht verkaufen müssen, dann hätte sie das nämlich halten können.
Genau. Und in dem Moment, da musst du aber ja innerhalb vom ersten Jahr, musst du das ja alles geregelt haben. Ja. Sonst ist das ja irgendwann zu spät. Und das sind aber so Punkte, da ich kann mir vorstellen, ich meine, Typsache wieder. Manche, du hast gesagt, du kamst jetzt mit, das waren jetzt genau die Themen, wo du dich gut einfuchsen konntest und die dir vielleicht ja sogar geholfen haben, das zu regeln. Weißt du, hat ja so ein bisschen was auch mit Alltag und Routinen halten und dass sich das irgendwie bei Verstand hält. Und dann gibt es aber so Kandidaten wie mich. Ich war völlig lost mit allem, was sowas zu tun hatte. Und wenn dann jemand im Umkreis ist, im Freundeskreis ist, der vielleicht noch nicht spezialisiert ist jetzt auf Witwenrenten oder Hinterbliebenenrenten, aber der sich bei sowas viel schneller einfuchsen kann als jemand, der jetzt gerade betroffen ist und emotional sowieso, also das eh nicht gerade auf die Kette bekommt, da kann man auch sagen, okay, was ist der Überblick? Finanzen hier, was haben wir alles? Was ist das Wichtigste jetzt? Worum geht's? Und wie kann man dir auch so schnell wie möglich die verschiedenen Unterstützungen, auch die es vom Staat und so auch gibt, beantragen? Das war also, die Anträge hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, aber gerade das Thema Finanzen ist schon auch super wichtig.
Ja.
Was hatte ich noch? In der Akutphase natürlich alles rund um die Bestattung. Kann man natürlich auch unterstützen. Ganze Thema, gibt es eine Nachlassregelung, gibt es keine und so weiter und so fort. Auch jetzt als Alleinerziehende, wenn man dann allein verantwortlich ist, dann macht das natürlich auch schon Sinn. Man hat diese ganzen Formulare wie Patientenverfügung
und Sorgerechtsverfügung, ganz wichtig.
Sorgerechtsverfügung, richtig. Das ist ja noch eigentlich, ja, ich will es nicht sagen wichtig, aber genauso wichtig.
Ja.
Ich kann nur von mir ausgehen. Das war jetzt nicht das Erste, was ich nach Holgers Tod dachte. Oh, jetzt benötige ich aber eine Sorgerechtsverfügung oder sowas.
Witzig, bei mir war das so.
Ja?
Bei mir war das genauso. Ich habe das echt ganz kurz darauf dann auch schon alles gemacht und hier mit handschriftlich und dann halt, das Original liegt bei der Person, die halt benannt ist in dieser Sorgerechtsverfügung für die Kleine, die Kopie liegt in meinem Ordner und so. Da bin ich wieder ein anderer Typ, aber das ist dieses Individuelle und Typabhängige. Genau. Ich habe da schon schnell dran gedacht und so, aber eben genauso ist es auch total okay, wenn man sagt, nee, Gott, das war jetzt nicht das Erste, woran ich gedacht habe und so, aber dann sollte der Freundeskreis nämlich den Blick darauf haben und sie kennen dich ja und wissen, ach, die Melina, die ist ja vielleicht ein bisschen, die schafft das jetzt nicht oder hat das nicht auf dem Zettel, aber wir schauen mal oder so. Ja. Und wiederum waren es halt dann andere, sag mal, die wussten ja, Caro, die ist organisiert, was das angeht, dafür in anderen Sachen nicht, wie mit der Pappe wegbringen oder den Müll runterbringen oder so. Das übernehmen wir dann und dann. Und das ist dieses Individuelle, was wir von Anfang an schon gesagt haben, habt dann Blick drauf. Ihr kennt die Person, im besten Fall gut, die den Trauerfall hat. Wie könnt ihr da unterstützen? Wie ist der Alltag? Wo wird Hilfe gebraucht? Also was ist wirklich eine Entlastung und nicht eine zusätzliche Belastung. Es gibt natürlich auch Hilfe, merke ich auch manchmal bei mir, wo ich denke, nee, das ist mir jetzt aber alles hier zu stressig, das belastet mich eher, als dass es mir hilft. Also da muss man wirklich dann auch schauen, was entlastet die Person wirklich und wo will man vielleicht nur helfen, aber die Hilfe wird einfach gar nicht gebraucht oder es ist einfach ein zusätzlicher Stressfaktor zum Beispiel oder sowas.
Ja, gibt es natürlich auch, klar. Ich glaube, das groovt sich alles mit der Zeit ein. Wichtig ist immer, dass man in der Kommunikation bleibt. Das hast du ja zu Anfang schon gesagt. Und dass man da im Austausch ist mit der betroffenen Person. Und wenn sie mal das eben nicht kundtun kann oder sich da nicht äußern kann, bleibt trotzdem einfach am Ball. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ihr machen könnt, zu zeigen, dass ihr auch nach den Jahren nicht aufgebt. Und für die Person einfach immer ein bisschen mitdenkt. Ich hatte ja heute Morgen noch bei mir auf Instagram gefragt, aber ich glaube, die haben wir alle auch genannt, aber ich wollte es ja nur noch mal kurz kundtun, was da am meisten kam, weil ich das wirklich echt wieder interessant fand. Dieses aktiv auf jemanden zukommen und auf gar keinen Fall, es wurde viermal, fünfmal genannt, dieses melde dich, wenn du Hilfe brauchst.
Oh, ja, als No-Go. Das ist mein
Hasssatz. Und anscheinend ist es immer noch, das ist schon sehr weit verbreitet und ich kann es auch irgendwo verstehen, weil man selber natürlich überfordert ist.
Ja, weil man vielleicht die Person auch nicht nerven möchte oder vielleicht hat man selbst auch das Gefühl, vielleicht schließt man da wieder auch, keine Ahnung, von sich auf andere oder man denkt einfach auch wieder zu viel. Man möchte die Person nicht nerven irgendwie, sondern ne, die wird ja schon sagen, wenn sie was braucht. Nee, machen wir Trauernde nicht. Also wir wissen teilweise ja nicht mal selbst, was wir brauchen. Das ist ja das Problem. Gerade so in dieser Akutphase weißt du es nicht, was du brauchst.
Du weißt es nicht und dann kannst du es auch nicht koordinieren so. Also
nee, und damit gibt man die Verantwortung ja auch einfach ab. Das haben wir schon so oft drüber gesprochen. Also melde dich, wenn du was brauchst, ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es mit Abstand, aber es ist wirklich mein Hasssatz Nummer eins. Nee, bitte nicht sagen.
Aber anscheinend ja nicht nur bei dir der Hasssatz Nummer eins, sondern der kommt auch wirklich immer wieder.
Bei ganz vielen, ne? Ist weit verbreitet noch.
Und dass sie einen nicht vergessen, dass sie den Verstorbenen nicht vergessen, dass man immer auch Jahre später immer noch drüber reden darf, dass sie sich nicht zurückziehen vor lauter Überforderung selber, sondern dass wir Betroffenen darauf angewiesen sind, dass man aktiv am Ball bleibt. Fand ich echt, diese Punkte hatten wir ja jetzt alle, aber es spiegelt sich quasi jetzt in der Community ja wieder.
Das beruhigt mich so ein bisschen, muss ich sagen, dass es ähnlich ist, dass wir da nicht komplett am Thema vorbei sind.
Nein, wir haben heute keine Themaverfehlung. Bürokratie dabei sein, übernehmen, an die Alltags-To-Dos, das ist immer wieder diese Alltags-To-Dos, genau.
Ja, aber das hilft ja auch, das ist es ja auch einfach. Ja,
voll.
Das ist nämlich das, was viele vielleicht auch oft vergessen, dass es sind nicht diese großen Dinge, es sind tatsächlich oft diese ganzen kleinen, dieser ganze fiese Kleinkram, der so anfällt im Alltag, was du jetzt auch alleine machen musst und was du eigentlich nicht so auf dem Zettel hast und gar keinen Bock und keine Zeit für hast. Siehe Autowaschen. Das ist mein Endgegner Nummer eins, ist Autowaschen und Autosaugen oder Autos. Sowas. Also wirklich. Solche Sachen, aber eigentlich bin ich ja kein Fan davon, solche so das in Stereotypen zu unterteilen, aber das ist halt so ein typisches Mann-Ding gewesen, also bei uns zu Hause, das hat halt alles mein Mann gemacht, Autowaschen, Inspektionen und sowas, also da hat mein Papa jetzt einen Blick drauf, weil das ist echt was, da bin ich auch so, da habe ich auch kein Interesse dran, bin ich auch ganz ehrlich, da habe ich jetzt auch nicht so, mache ich mir jetzt auch nicht so die Mühe da irgendwie, gibt andere Themen, die sind wichtiger.
Ist bei mir Priorität Nummer 78. So, ja, Hammers.
Ja, unsere erste Podcast-Folge nach der langen Pause.
Ja, die haben wir heute aber auch extra lang gemacht, die Folge.
Ja.
Wenn ihr irgendjemanden kennt, für den diese Folge wertvoll sein könnte, dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr diese einfach weiterleitet. Weil vielleicht seid ihr nicht in der Lage zu sagen, ich brauche Hilfe, aber vielleicht seid ihr in der Lage, einfach diese Folge weiterzuleiten und zu sagen, du, die sprechen über alles, was wichtig ist, hörst dir einfach an. Dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das weiterleitet, und wir freuen uns sonst natürlich auch immer über eure Kommentare. Falls wir irgendwas vergessen haben, eurer Meinung nach, oder euch irgendwas als besonders hilfreich empfindet, schreibt es gerne in die Kommentare. Bei Spotify kann man ja zu jeder Episode immer kommentieren. Wir freuen uns über 5 Sterne bei Apple Podcast, über ein Follow bei Spotify. Sämtliche Interaktionen helfen uns, dass auch dieser Podcast von mehreren gesehen wird. Und da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten hoffen wir, also ich hoffe mal sehr, sehr, dass wir nächste Woche schön wieder aufnehmen können. Wie gesagt, bei mir sind nur Ferien, ja. Aber ich bin jetzt guter Dinge. Und würde sagen, dann hören wir uns dann wieder.
Bis dahin. Tschüss.
Macht es gut. Tschüss.